Benedikt Welz, Becks letzter Sommer. Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von Christian Ulmen. On the Road to Raito, Intro. Als er bei Neapel vor einem Lokal parkte, hatte Beck 8 Stunden Fahrt und sein ganzes Leben hinter sich. Beim Aussteigen fiel ihm auf, dass sein graues Kordjackett zerknittert war. Nachdem er vergeblich versucht hatte, es glatt zu streichen, betrat er das kleine Lokal. Drinnen setzte sich Beck an einen Ecktisch und griff nach der Speisekarte. Während er las, kamen wieder die Zweifel. Der Abschied von München, die Kündigung, die leergeräumte Wohnung. Jetzt hatte er tatsächlich alles aufgegeben. Kein gutes Gefühl. Sicher, er war endlich frei, aber wenn das diese Freiheit war, von der alle immer sprachen, dann wurde sie gnadenlos überschätzt. Beck klappte die Karte zu. »Conto?« rief er vorsichtig. In seinem Italienisch-Wörterbuch hatte gestanden, dass das passende Wort sei, um etwas zu bestellen. Oder war es das passende Wort gewesen, um die Rechnung zu verlangen? Egal, der Kellner oder Inhaber des schäbigen kleinen Ladens legte mit einem gelangweilten Blick seine Zeitung weg und erhob sich. Er trug ein hellrotes Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren, sodass seine behaarten Unterarme freilagen. »Che cosa desidera? Mangiare?« fragte er, ohne Beck anzusehen. »Desidera«, dachte Beck. Das bedeutet doch entscheiden, oder? Wieso hatte er jetzt nicht sein Wörterbuch dabei? Wieso hatte er nie irgendetwas Nützliches dabei? Er deutete auf die Karte und bestellte Spaghetti Napoli, dazu einen Tee. Der Kellner nickte und nahm ihm die Karte aus der Hand. Dann zog er ab und rief der alten Frau, die am Herd in der Küche stand, etwas zu. Beck schaute sich um. Das Lokal war verlassen, nur ein schwarzer Kater lag zusammengerollt auf einem Kissen unter dem Tresen. An der Wand hingen Bilder von ehemaligen Spielern des AC Milan und ein paar Wimpel. Aus dem Radio an der Theke dudelte ein berühmter Schlager aus den 70ern. Draußen spielten ein paar Jungen mit einem Ball. Ansonsten waren die Straßen wie leergefegt. Als der Kellner wiederkam, stellte er einen Teller vor Becks Nase, in dem ein paar Nudeln in einer roten Brühe schwammen. Daneben stand ein Becher mit heißem Kaffee. Als Beck den Kellner nochmal zu sich rief, um sich zu beschweren, dass er keinen Tee bekommen hatte, entstand ein kurzer Disput. Der Kellner redete auf ihn ein und schien ziemlich genervt zu sein. Beck verstand keine Silbe, aber einmal hörte er das Wort »Familia« raus. »Familia? Was war nur los, großer Gott? Er wollte doch nur eine beschissene Tasse Tee. Wieso musste er sich jetzt diesen Mist anhören?« Schließlich warf ihm der Kellner einen angewiderten Blick zu und stellte ihm noch eine zweite Tasse Kaffee hin, bevor er einfach wieder hinter der Bar verschwand. »Okay«, dachte Beck, »dann also Kaffee.« Er fing an, mit der Gabel auf dem Teller rumzustochern. Als er vor einigen Wochen auf seinem Trip durch Osteuropa in Rumänien gewesen war, hatte er einmal etwas ähnlich Schlechtes gegessen. Aber Rumänien war ein armes Land. Es hatte immerhin eine gute Ausrede gehabt. Für diesen Fraß gab es keine Entschuldigung. Beck stand auf und ging auf die Toilette. Der Raum war warm und schlecht gelüftet, es stank nach abgestandener Luft und Katzenklo. Es war still, man hörte nur das Sirren einer Mücke. Beck ging zum Waschbecken. Im Spiegel entdeckte er, dass ein Spritzer Tomatensoße an seinem Bart klebte. Er wusch ihn ab. Dann betrachtete er sein Ebenbild. War dieser bärtige, langhaarige Mann wirklich er selbst? Er versuchte sich daran zu erinnern, wie vor über einem halben Jahr alles angefangen hatte, wie sein altes Lehrerleben Stück für Stück auseinandergebrochen war. Lara. Mit Lara hatte alles angefangen. Er dachte an ihre schlanke Figur, das schöne Gesicht. Dann fiel ihm ein, wie er sie das erste Mal auf der Straße gesehen hatte. Sie hatte ihn beschimpft. Nicht zu fassen, war das schon mehr als 7 Monate her? Alles ging so schnell vorbei. Man müsste die Zeit festhalten, dachte er. Sich einfach auf sie drauflegen, sie ersticken, bis sie keine Luft mehr bekommt. Bis sie keine Luft mehr bekommt? Die Zeit oder was? Beck schüttelte nur den Kopf. Es war verrückt. Er konnte ganz unten sein, aber so ein Schwachsinn wie erstickte Zeit fiel ihm immer ein. Als er wieder zurückgehen und zahlen wollte, bemerkte er, dass er seinen Geldbeutel im Auto liegen gelassen hatte. Nach kurzer Überlegung entschied er, sich einfach durch das Fenster der Toilette aus dem Staub zu machen. Er kramte eine Zigarette aus der Jacketttasche und steckte sie sich in den Mundwinkel. Dann wurde ihm klar, dass er es ernst meinte. Das gefiel ihm. Er war einer, der die Zeche prellte. Er lachte kurz und zündete ein Streichholz an. Nein, für dieses Essen wollte er wirklich nicht bezahlen. Beck zwängte sich durch die schmale Öffnung nach draußen und suchte nach seinem Auto. Er fühlte sich lebendig. Sein kleines Verbrechen hatte ihn berauscht, und so bemerkte er anfangs nicht, dass er auf seinem Weg zum Wagen genau an dem Lokal vorbeiging, aus dem er gerade geflüchtet war. Dann blickte er nach rechts und sah mitten in die weit geöffneten Augen des Kellners, der noch ein wenig überrascht war, seinen Gast, der noch nicht gezahlt hatte, draußen auf der Straße herumspazieren zu sehen. Nach einer Sekunde des Nachdenkens, die beide Seiten gebraucht hatten, um die neue Situation zu begreifen, ging es los. Der Kellner brüllte etwas, ruderte mit den Armen und kam aus dem Lokal gelaufen. Beck begann sofort loszurennen, musste dabei jedoch plötzlich lachen. Sein altes Problem. Schon als Kind hatte er blöd vor sich hingekichert, wenn er beim Fangen verfolgt oder beim Verstecken gesucht wurde. Nach 300 Metern drehte er sich nochmal um, aber der Kellner war nicht mitgelaufen, sondern stand vor seinem Restaurant. »Gazzo!« brüllte er noch, dann winkte er einfach ab. In der Zwischenzeit hatte Beck sich hinter Steuer seines Audis gesetzt und den Motor angelassen. Er warf noch einen letzten Blick auf den Kellner und sah, wie dieser schimpfend in sein Lokal zurückging. »Nicht ärgern«, dachte Beck. Dann trat er die Kupplung, legte den ersten Gang ein und fuhr los. A-Seite. Track 1. »Things have changed«. Der erste Song, über einen litauischen Wunderschüler, eine Liebesnacht, die keine ist, und über die erste Schießerei. Es war Montag, der 22. Februar, Ende der 90er, diesem vergeudeten Jahrzehnt. Wie jeden Morgen stand Robert Beck nackt vor dem Badezimmerspiegel. »Meine Güte, bist du fett geworden«, dachte er. Für ihn gab es nur eine Erklärung. Gott. Gott wollte einfach nicht, dass er abnahm. Die andere Begründung war: Er hasste Bewegung, er aß ungesund und sein Körper war nicht mehr der Jüngste. »Man altert einfach zu schnell«, dachte Beck. Einmal kurz weggeschaut, schon war man nicht länger ein junger Leadsänger in einer Band, sondern ein 37-jähriger Lehrer an einem Münchner Gymnasium. Nicht gerade der erhoffte Lebenslauf. Er sah wieder in den Spiegel. Jesus, das war ja nicht mehr zum Aushalten, wie fett er war. Ständig dieses Bauch einziehen, als ob das was bringen würde. Sport, dachte er. Er müsste mehr Sport treiben, Leichtathletik oder Yoga. Ja, Yoga war genau das Richtige für ihn. Yoga und gesündere Ernährung. Beck warf sich einen ernsten Blick zu, dann hielt er inne und betrachtete sein entschlossenes Gesicht. Ein bisschen sah er jetzt ja schon wie dieser englische Hollywood-Star Colin Firth aus. Oder war Colin Firth ihre? Egal. Eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem britischen Schauspieler war jedenfalls nicht zu übersehen, bis auf die 20 Pfund Übergewicht natürlich. Beck fuhr sich über seinen Bauch und kniff mit der rechten Hand tief hinein, sodass er zwischen Daumen und Zeigefinger sein weißes Fleisch hielt. Er hatte das Unheil längst kommen sehen. Obwohl er früher dünn gewesen war, hatte er doch stets geahnt, dass in ihm schon immer auch ein fetter Robert Beck gesteckt hatte, der heraus wollte. Dass es in den vergangenen Monaten geschehen war, war somit furchtbar, aber unvermeidlich gewesen. Wie die letzten Alben von R.E.M. Nachdem Beck das Haus verlassen hatte, typische Aufmachung, Jeans, dunkles Hemd, schwarze Lederjacke, sah er nach wenigen Schritten eine Frau, die wild gestikulierend auf der Straße stand und etwas brüllte. Im ersten Moment vermutete Beck, es wäre vielleicht eine Verrückte, dann sah er, dass sie in ein Handy sprach. »Verpiss dich, du Wichser, verpiss dich einfach! Nein, hörst du mir jetzt zu? Es ist aus, okay? Ich hab das ein für alle Mal satt, du kannst mich mal!« Beck stand inzwischen vor ihr und lauschte. Er schätzte sie auf Mitte, Ende 20. Sie war ziemlich groß, schlank, hatte hellbraune Haare und ein feines, elfenhaftes Gesicht. Nur die Nase war etwas zu groß. Sie trug einen Secondhand-Rock und ein buntes Hippie-Sweatshirt und schien auf irgendeinem »Rettet-die-Welt-Öko-Trip« zu sein. Beck entschied spontan, hübsch, aber nicht sein Typ. »Du kannst mich mal«, schrie sie wieder. »Ich hab das so satt mit dir. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, nein, vergiss es. Ich hol nachher mein Zeugs und dann tschüss. Dann kannst du mit dieser Tussi zusammenziehen.« Als sie aufgelegt hatte, sagte sie noch einmal leise und mit geschlossenen Augen, »Scheiße.« Dann erst bemerkte sie Beck, der noch immer mit leicht offenem Mund direkt vor ihr stand. »Was sind Sie denn für einer? Lauschen Sie öfter?« Beck fiel auf, dass sie eine schwarze Schürze trug, auf der in roten Buchstaben Macchiato stand. Sie schien in dem Café, vor dem sie stand, zu arbeiten. »Ich hab nicht gelauscht«, sagte er schließlich. »Natürlich haben Sie gelauscht!« Beck dachte einen Moment nach. »Na schön, ich hab gelauscht«, gab er zu. »Wenn schon, Sie haben es mir schließlich auch sehr schwer gemacht, nicht zu lauschen.
Was?
Jesus, Sie stehen hier mitten auf der Straße und brüllen rum. Wichser, Tussi. Soll ich da einfach vorbeigehen, als ob nichts wäre? Wenn Sie Privatsphäre wollen, dann müssen Sie woanders telefonieren. Wahrscheinlich wollten Sie unbewusst sogar, dass Ihnen jemand zuhört.
Die Frau dachte tatsächlich einen Augenblick lang über diese Unverschämtheit nach. Dann sah sie Beck mit zusammengekniffenen Augen an.
Jetzt hören Sie mal zu, Sie kleiner Hobbypsychologe. Natürlich kriegen Sie keine Anzeige von mir, aber wenn Sie nur ein bisschen Anstand gehabt hätten, dann wären Sie einfach weitergegangen, weil Sie bemerkt hätten, dass es mir gerade nicht besonders gut geht.
Erst jetzt begriff Beck, dass sie kurz davor war, loszuweinen.
»Tut mir leid«, sagte er schließlich. »Tut mir wirklich leid.«
Sie krauste die Lippen. Ihr Gesicht bekam den Ausdruck eines kleinen, trotzigen Mädchens.
»Ja, allen tut es leid. Ihnen tut's leid. Ihm tut's leid.«
Sie deutete auf ihr Handy, als ob ihr vielgescholtener Ex-Freund als kleiner Geist darin hausen würde.
»Tun Sie mir den Gefallen, halten Sie das nächste Mal einfach Ihre Klappe. Und jetzt muss ich arbeiten.«
Mit diesen Worten wandte sie sich ab und ging ins Café zurück. Beck sah durch das Schaufenster, wie sie mit einer Kollegin sprach und sich von ihr in den Arm nehmen ließ. »Irgendwie süß, diese Elfenfrau«, dachte er. »Müsste man vielleicht bald mal vorbeischauen in diesem Café.«